An der Ecke Raumerstraße dringt Stimmengewirr aus der weit offenstehenden Tür der Gaststätte. Es ist eine typische Berliner Eckkneipe. Rechts und links neben dem Eingang sind zwei Glastafeln angebracht, auf denen jeweils ein blond gelockter Junge aus einem riesigen Bierkrug schaut. Über dem Eingang ist eine ähnliche Tafel befestigt. Zur gemütlichen Ecke steht dort und darunter etwas kleiner Lisa Gaspard. Die gemütliche Ecke gehört der Mutter von Frank und Burkhard. Deshalb steckt Frank jetzt seinen Kopf zur Tür hinein und fragt, wann es Mittagessen gibt. Frühestens in einer Stunde bekommt er von der Mutter zur Antwort, die im weißen Kittel hinter der Theke steht und gerade Bier zapft.
Statt Frank könnte der Junge auch Klaus heißen in dem Roman »Brüder wie Freunde«. Denn es ist zum großen Teil seine eigene Geschichte, die Klaus Cordon hier und in den beiden weiteren Teilen der Frank-Trilogie erzählt. Wie Frank verlor der Autor seinen Vater im Krieg und wuchs im Nachkriegs-Berlin mit seinem Bruder in der Eckkneipe der Mutter auf, spielte Fußball zwischen den Ruinen und bekam die ganze politische Entwicklung der 50er Jahre aus nächster Nähe mit. Wie Frank verlor er seinen geliebten großen Bruder, auch seine Mutter starb, und wie Frank kam er in ein Waisenhaus. 1943 wurde Klaus Cordon in Berlin geboren. Fast sein ganzes Leben verbrachte er in der erst zerstörten, dann geteilten und schließlich wiedervereinigten Stadt. Er hat Berlin, wie er selbst sagt, mit der Muttermilch aufgesogen. 1972 versuchte er mit seiner Familie aus Ostberlin zu fliehen, wurde geschnappt, kam in Haft und wurde ein Jahr später freigekauft. In den Jahren danach, die er im Frankfurter Raum verbrachte, hatte er immer Sehnsucht nach seiner Heimatstadt. Berlin ist darum der Erinnerungs-, Erfahrungs- und Identifikationsraum seiner Bücher. Aber nicht nur aus persönlichen Gründen ist die deutsche Hauptstadt Dreh- und Angelpunkt von Klaus Cordons Werk.
Dass meine Bücher natürlich mit Berlin viel zu tun haben, hat erstmal damit zu tun, dass ich die Mentalität der Berliner natürlich sehr gut kenne. Aber andererseits auch, in Berlin ist es passiert. Ob es 1848 die Revolution war, 1918 die Revolution, Hitlers Fackelzug durchs Brandenburger Tor, die geteilte Stadt nach dem Krieg, die wiedervereinigte Stadt. Also Berlin, das ist deutsche Geschichte.
Kein anderer Gegenwartsautor hat diese Einsicht so ernst genommen wie Klaus Cordon. Über 30 Titel hat er veröffentlicht. In vielen von ihnen erzählt er die Geschichte Berlins und damit deutsche Geschichte für Kinder und Jugendliche. Nicht nur in der Frank-Trilogie, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit spielt. Ganz breit angelegt auch in seiner Trilogie der Wendepunkte. Sie beginnt im November 1918 mit dem Roman »Die roten Matrosen«, wird fortgesetzt 1932-33 mit dem Titel »Mit dem Rücken zur Wand« und schließt im Frühjahr 1945 mit »Der erste Frühling«. Matrosenaufstand und Revolution, das Ende der Weimarer Republik und der Beginn der Nazi-Herrschaft, schließlich Kriegsende und Neubeginn. Klaus Cordon verdichtet in der Trilogie der Wendepunkte Zeitgeschichte und, das ist die Spezialität des Autors, zu einer Familiengeschichte. Die Familie Gebhardt gehört zur Arbeiterschicht. Sie lebt im vierten Hinterhof im dritten Stock. Auch das ist Programm. Denn Klaus Cordon versteht seine historisch-politischen Romane als Geschichtsschreibung von unten.
Das sind ja immer die Leute, die am meisten unter dem leiden müssen, was sie da oben machen. Ich will ein Beispiel sagen. Mein Buch »Die roten Matrosen« spielt 1918. Der Hauptheld Helmut, lebt im Wedding. Das war der ärmste Bezirk Berlins immer gewesen, der Arbeiterbezirk. Und macht das nun alles mit, diese Zeit. Eine Zeit, als die Kinder sterben an Hungergrippe, weil sie unternährt sind und sich erkälten und dann sterben müssen. Wo der Leichenwagen 3-4 Mal am Tag in die Straße kommt, um da Leute abzuholen. Ich hätte es auch schreiben können aus der Sicht eines industriellen Sohns, der im Grunewald wohnt. Bestimmt haben die auch unter dem Krieg etwas gelitten, aber nicht auf einem höheren Niveau gelitten, würde ich mal sagen. Und das würde nicht klar machen, was der Erste Weltkrieg bedeutet hat. Und warum es zu einer Revolution gekommen ist, warum die Menschen irgendwann gesagt haben, Schluss mit dem Krieg.
Das mag ein wenig programmatisch klingen, doch Klaus Cordons Romane sind alles andere als abstrakt. Sie strotzen vielmehr vor Vitalität. Mit großer Freude am Detail beschreibt Cordon das Milieu. Die Häuser und Hinterhöfe, Wohnungen und Werkstätten. Die Stadt Berlin mit ihren Straßen und Brücken, Plätzen und Parks erscheint so deutlich wie in einem gut gemachten Film. Außerdem wirken Cordons Protagonisten sehr lebendig. Mit großer Sensibilität zeichnet der Autor ihre Gefühle, Gedanken und Beziehungen. In einer sehr berührenden Szene zum Beispiel aus »Der erste Frühling«. Helle Gebhardt kommt nach Jahren zurück aus Zuchthaus und KZ. Doch seine Tochter Enne erkennt ihn nicht.
Enne spürt, wie ihr Herz zu rasen beginnt. Rasch springt sie vom Fensterbrett, schließt das Fenster und beobachtet den Mann zwischen den Pappritzen hindurch weiter. Er senkt den Kopf, als denke er nach. Dann macht er einen Schritt zurück, als wollte er gehen, zögert und schaut wieder zu ihrem Fenster hoch. Das muss der Vater sein. Weshalb sonst würde der Mann da unten so unentwegt zu ihr hochschauen? Ihr Vater ist zurück und sie freut sich nicht, kann sich nicht mal freuen. Laut aufschluchzend stürzt Enne aus der Küche und wirft sich in der Stube aufs Bett.
Klaus Kordon schreibt historische Romane, weil er meint, Jugendliche sollten wissen, was in ihrem Land geschehen ist. Gerade deutsche Jugendliche. Dann aber auch, weil er selbst verstehen möchte, warum sein Großvater für den Kaiser in den Krieg ziehen musste und sein Vater für Hitler. Wie diese und andere Kriege zustande kamen und ob man sie hätte verhindern können. Und wo die Wurzeln liegen für unsere heutige Demokratie.
Ich habe als Kind in der Schule gehört, dass der preußische König damals vor den toten Barrikadenkämpfern in Berlin den Hut ziehen musste. Dass ein König vor seinem Volk den Hut zieht, hat man nicht sehr oft. Und da wollte man auch später mal wissen, was war denn da wirklich genau gewesen? Was haben die Leute für Ziele gehabt? Mehr Gerechtigkeit, unabhängige Richter und Pressefreiheit und ach was noch, nicht noch alles. Das alles haben ja manche Länder heute noch nicht. Da sagt man sich, Geschichte ist schon wahnsinnig interessant, wenn man sie eben so aufbereitet, dass der Leser also wirklich eintauchen kann in diese Zeit und mit den Figuren mitleben kann, mitleiden kann und hinterher das Gefühl hat, er war dort gewesen. Er hat eine kleine Zeitreise gemacht.
Klaus Kordon weiß, dass er eine große Verantwortung trägt. Denn seine Leser, und es sind unzählige im In- und Ausland, vertrauen ihm und seiner Darstellung historischer Abläufe. Lassen sich von ihm mitnehmen auf seine Zeitreisen ins letzte und vorletzte Jahrhundert, lassen sich informieren und unterhalten. Denn unterhaltend sind seine Romane auch. Voller Humor und Berliner Schnauze, spannend, abenteuerlich und oft sogar dramatisch. Darum bleiben seine Geschichten auch so viel besser in Erinnerung als die trockenen Fakten und Zahlen aus dem Geschichtsunterricht. Über die Absichten seines Schreibens hat Klaus Kordon einmal geschrieben:
Ich möchte Geschichten erzählen. Mal ernst, mal lustig, mal traurig, mal heiter, mal realistisch, mal märchenhaft, mal satirisch, mal romantisch. Also fast wie im richtigen Leben. Dass das Geschichten werden, die ich für wichtig halte, ist klar. Sie müssen was mit mir zu tun haben, mit meinen Interessen, meinen Wünschen. Kurz, ich schreibe über das, was mich traurig oder wütend macht oder mich lachen lässt. Meine Absichten sind dann wohl, diese Gefühle und Gedanken weiter zu vermitteln. Pädagoge möchte ich nicht sein, obwohl kein Autor gänzlich verhindern kann, ab und zu auszurutschen. Gerade wenn man sich an junge Leser wendet, kann einem immer mal was Erzieherisches passieren.
Etwas Erzieherisches passieren kann jedem Jugendbuchautor. Vielleicht sollte das sogar so sein. Denn das muss ja nicht heißen, dass man mit erhobenem Zeigefinger Daten präsentiert oder Moral predigt. Klaus Kordon zum Beispiel will informieren, aufklären, Mut machen, manchmal auch Werte vermitteln und Mitgefühl erregen.
Mich interessiert eigentlich immer der Schwache. Also ob ich Bücher schreibe, die in fernen Ländern spielen, ich habe ja Romane auch geschrieben, die in Indien spielen, die auf meine Erfahrung als Exportkaufmann beruhen, da schreibe ich eben über die Leute, die gegen jeden Tag ums gegen Verhungern ankämpfen müssen oder um junge Frauen, die versuchen müssen, also einigermaßen Gleichberechtigung zu erzielen in einem Land, wo Frauen als Spucke im Sand gelten, wie mein Buch auch heißt. Also immer wieder versuche ich aus der Sicht derer zu schreiben, die unter dem, was die anderen machen, was die Oberen machen, am meisten leiden müssen.
Moonlie zum Beispiel. Die Heldin in Klaus Kordons Roman Wie Spucke im Sand. Sie ist 13 Jahre alt, in einem kleinen indischen Dorf aufgewachsen und erzählt ihre Geschichte selbst.
Als Adurams Neni starb, war sie 20 Jahre alt. Mit 12 war sie an Adoram verheiratet worden. 7-mal hatte sie entbunden, aber nur 5 Kinder hatten überlebt. Für die Frauen im Dorf stand fest, dass Adoram schon bald wieder heiraten würde. Namen wurden genannt und das arme Mädchen im Voraus bedauert. Mein Name wurde auch erwähnt. Ich war ja schon längst im heiratsfähigen Alter, aber nur unter vielen anderen. An jenem Tag änderte sich das. Adoram half an diesem Tag beim Roden. Schon als ich das erste Mal mit Shana an ihm vorüberkam, spürte ich seinen aufmerksamen Blick auf mir ruhen. Und dann stand er plötzlich vor mir, packte mich am Arm und hielt mich fest. Shana ließ vor Schreck den Baumstamm fallen. Ich machte unwillkürlich einen Schritt zurück. »Eine Frau bist du geworden«, habe ich gehört. Er blinzelte vor Genugtuung über die Furcht in meinem Gesicht. »Glück in der Liebe wirst du haben.«
Adoram wird Recht behalten, aber nicht so, wie er glaubt. Denn Moonly flieht vor der Hochzeit in die Berge zu den Rebellen und später weiter in die große Stadt Allahabad. Hier ist das Leben ein einziger Kampf, aber hier begegnen ihr auch Frauen und Mädchen, die ihrem Leben eine neue Richtung geben. Sie lernt lesen und schreiben und hat Glück in der Liebe. Klaus Cordon hat mehrere Bücher geschrieben, die in Indien spielen. Am bekanntesten ist neben Moonlys Geschichte die Geschichte von Bhabti und Gopu, den beiden Freunden aus völlig verschiedenen sozialen Schichten. Monsoon oder Der weiße Tiger heißt dieser Roman. Er erzählt von einer Gesellschaft, in der es völlig normal ist, dass es ganz Reiche gibt und ganz Arme, Herren und Diener, Hunger, Seuchen, heilige Kühe und unterdrückte Frauen. Das geht nicht ohne grausame Szenen. So wie Cordon auch in seinen historischen Romanen Schreckliches nicht verschweigt.
Ich bin einer, der sagt, man muss die Wahrheit schreiben, man darf nicht verniedlichen. Wenn ich einen Bombenangriff schildere in Berlin 1945, dann kann ich nicht irgendwie so tun, als ob da nur ein paar Leute umfallen und dann, das wäre es gewesen. Da muss ich eben schreiben, die Straßen brennen, auf der Straße liegen verkohlte Leichen, das muss ich schreiben, sonst ist es nicht wahr. Und es lesen ja junge Leute von heute, die keine eigenen Eindrücke, keine eigenen Erfahrungen haben. Und dem muss man klar machen, wie schrecklich Krieg ist.
Doch ein Schlüsselbegriff neben der Wahrheit ist für Klaus Cordons Werk die Hoffnung. Ohne Hoffnung könnte Moonly nicht fliehen und ein gutes Leben finden. Ohne Hoffnung wären Bhabti und Gopu verloren. Ohne Hoffnung würde Franz verzweifeln und die Familie Gebhard hätte schon lange aufgegeben. Und noch ein anderer verliert die Hoffnung nicht. Manfred Lenz, der Protagonist in Klaus Cordons autobiografischem Roman »Krokodil im Nacken«. Im Sommer 1972 sitzt er im Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin in der Zelle 102. Seine Frau Hanna sitzt in einer anderen Zelle, ihre beiden Kinder sind in Heimen untergebracht. Eine missglückte Flucht aus der DDR hat die Familie auseinandergerissen. Viele Monate sitzt Lenz, wie Cordon damals, in Einzelhaft und denkt über sein Leben nach. Doch er gibt nicht auf. Und am Schluss des fast 800 Seiten langen Lebensromans steht die Ausreise im Bus in den Westen.
Weiter offene Schlagbäume, Ampeln, alle auf grün geschaltet, Betonblöcke, Baracken, Leitplanken. Masten mit Scheinwerfern ragten in den Himmel. Grenztürme erhoben sich über die weitläufige Anlage, die ein einziges Sperrwerk darstellte. Vor der Kontrollstelle viele wartende Pkw. Innerhalb von Sekunden war der Bus an ihnen vorübergerauscht. Jubel brandete auf und es wurde Beifall geklatscht. Einige sprangen auf und umarmten einander, andere weinten still. Der dickliche Herr neben dem Fahrer legte eine Kassette ein. Toni Marshall. »Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit?«
Junge Leute brauchen Hoffnung. Und ich bin selber einer, der in seinem Leben ja vieles erlebt hat, so mit der Kindheit und so weiter, war alles nicht so glänzend gewesen. Mit 13 ins Kinderheim, dann ins Jugendheim und so weiter, später Haft und so weiter. All diese Dinge haben auch mein Leben irgendwie geprägt, aber ich habe gemerkt, dass es immer irgendwie weitergeht. Natürlich erlebt man manchmal Sachen, die nicht so einfach zu verarbeiten sind, aber letzten Endes, wenn man für Jugendliche schreibt, muss ein bisschen Hoffnung bleiben. Ob ich über Dritte Welt schreibe, wo es ja nun auch wirklich furchtbare Szenen gibt, die man schildern muss, wenn man über Leprakranke schreibt oder so, die da durch die Straßen ziehen und betteln. Man muss immer zeigen, man muss Hoffnung haben, dass es besser wird. Und wenn auch nur in ganz kleinen Schritten.